Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen. Ein angesagter Regisseur, ein relevanter und neuer Stoff, ein tolles Ensemble. Und dennoch ist die Premiere, eine Uraufführung, nicht ausverkauft. Was ist da los? Das fragen wir gleich Christopher Rüping. Seine neueste Inszenierung hat heute in Hamburg Premiere. Außerdem fragen wir, was spanische Theatermacher beschäftigt. Spanien ist Gastland beim gerade eröffneten Heidelberger Stückemarkt. Mal ehrlich, würden Sie in ein Theaterstück gehen mit dem Titel Brüste und Eier? Christopher Rüping, einer der wichtigsten Theaterregisseure des Landes. Wir verdanken ihm so großartige Produktionen wie die 10-stündige legendäre Aufführung Dionysos Stadt. Und er eröffnet auch in diesem Jahr das Theatertreffen in Berlin. Christopher Rüping also hat heute Abend Premiere im Thalia Theater in Hamburg mit einem Stück von Miko Kawakami mit genau diesem Titel, Brüste und Eier. Und dazu hat er Anfang der Woche getwittert: Es wird voraussichtlich die erste Premiere, seit ich Theater mache, die nicht ausverkauft sein wird. Mir bricht das Herz. Ja, was ist da los? Das haben wir uns gefragt und natürlich auch Christopher Rüping kurz vor der Sendung. Schönen guten Tag nach Hamburg.
Schönen guten Tag, hallo.
Zunächst die Frage mal, hat das Twittern denn geholfen? Ist die Premiere inzwischen ausverkauft?
Nee, ausverkauft ist sie noch immer nicht. Ich glaube auch, das wird, ich habe ja vorsichtshalber geschrieben, voraussichtlich, weil man es ja immer nicht so ganz genau weiß, aber eigentlich, wenn noch so viele Tickets vor, also eine Woche oder 5 Tage vor Premiere frei sind, dann wird die auch nicht mehr ganz voll. Aber es ist inzwischen deutlich voller, als noch auf dem Screenshot zu sehen war, den ich geteilt habe per Twitter.
Jetzt haben ja schon diverse Kolleginnen und Kollegen von Ihnen spekuliert, woran es liegen könnte. Ich fasse mal kurz zusammen. Zum Beispiel, es ist ja immer noch Pandemie, die Leute sind eben noch vorsichtig, haben vielleicht keine Lust, so lange mit Maske rumzusitzen. Der Titel schreckt ab. Die vielen pandemieverursachten Spielplanausfälle haben das Publikum verschreckt. Es ist entwöhnt, man geht lieber raus abends als irgendwo rein. Und vielleicht ist auch angesichts des Krieges in der Ukraine die Stimmung bei den Menschen so, dass sie irgendwie gar nicht so große Lust auf Theater haben. Was ist denn Ihre Theorie?
Ich glaube, das stimmt alles, vermutlich. Ich glaube, hauptsächlich ist es aber eben so, dass man, also niemand geht mehr einfach so ins Theater. Oder niemand, stimmt jetzt bestimmt auch nicht, ne? Aber in den pandemischen Zeiten und mit allem, was mit diesen zusammenhängt, ist es so eine Art Grundsatzentscheidung geworden, ne? Bevor man sich ein Ticket kauft fürs Theater, muss man sich erstmal eine innere Relevanzdebatte beantworten. Ist es mir das wirklich wert? Für die einen ist es mir das Risiko wert, mich anzustecken. Für die anderen ist es mir die Restriktion wert, dass ich jetzt eine Maske tragen muss oder was weiß ich was. Und all das, dass ich diesen Preis bereit bin zu zahlen, um ins Theater zu gehen, ist, das ist ja eigentlich das Schöne am Theater, dass man noch nicht mehr so richtig weiß, was einen dann erwartet. Man muss sich eigentlich überraschen lassen wollen. Gerade bei einem Titel wie Brüste und Eier, der sich jetzt ja deutlich unterscheidet von einem Titel wie die Hermannschlacht oder Hamlet, wo man ungefähr vielleicht ahnt, was da jetzt auf einen zukommt. Bei Brüste und Eier weiß man es ja einfach nicht. Dass diese, all die Faktoren, die Sie gerade aufgezählt haben, dass die alle letzten Endes dazu führen, dass man sich sozusagen in einen endlosen Dialog mit sich selbst begeben muss, bevor man sich dann endlich ein Ticket kauft. Auch dass man dann nicht weiß, ob die Vorstellung wirklich stattfindet. Vielleicht steht bei einem selbst eine Hochzeit, ein Urlaub, eine Prüfung, was weiß ich was an. Und man möchte kein zusätzliches Ansteckungsrisiko riskieren. Und dadurch ist, glaube ich, nicht mehr der ganz einfache Weg ins Theater am Abend möglich, sondern es ist jedes Mal eine endlose Debatte mit einem selbst. Und das führt, glaube ich, dann einfach dazu, dass weniger Leute kommen.
Aber die Leute gehen ja dann zum Beispiel ins Kino statt ins Theater. Und da ist das Ansteckungsrisiko ja wahrscheinlich das gleiche. Zumal die Theater ja nun von Anbeginn der Pandemie gesagt haben, bei uns seid ihr total sicher. Wir haben ja die super Lüftungsanlagen und wir achten auf Abstände etc. Also ich weiß gar nicht, ob das wirklich noch der Grund sein könnte.
Ja, ich glaube schon. Also ich weiß es nicht, aber ich würde mal sagen, die Kinovorstellungen sind auch nicht so gut belegt, wie sie vor Corona waren. Aber es ist natürlich auch anders, weil bei Kino, wenn man sich anguckt, wohin sich das Kino in den letzten Jahren entwickelt hat, dann ist das ja sozusagen das ständige Aufkochen des Immerselben. Ne? Also es sind sozusagen die Avenger-Filme, die sozusagen richtig gut liefen und laufen während dieser Pandemie. Und da wissen die Leute eben extrem genau, was sie bekommen, bevor sie dahin gehen. Das ist das, was ich meinte, dass diese Grundsatzdiskussion, ist es mir das Risiko wert, ist, glaube ich, leichter zu beantworten für Kunstformen, bei denen total klar ist, was da am Ende zu sehen sein wird, und schwerer für Kunstformen, die sozusagen dieses Element of Surprise haben.
In Berlin habe ich zuletzt relativ volle Premieren erlebt. Es ist vielleicht dann auch regional unterschiedlich. Ich habe mich auch wirklich gefragt, ob es nicht doch am Titel liegt, weil dann zu sagen, wo gehst denn du heute hin? Ich gehe zu Brüste und Eier. Ja, vielleicht könnte man sagen, ich gehe ins BE, wenn man es nicht aussprechen will. Ich weiß nicht, was glauben Sie, wie stark ist der Titel schuld an der Zurückhaltung des Publikums?
Klar ist der Titel. Vor allen Dingen, weil man ja denkt, ich finde im Deutschen denkt man ja Brüste und Eier, also dann denkt man an Brüste und Hoden. Ne? Genau. So ist es nicht gemeint. Auf die englische Übersetzung wäre Breasts and Eggs. Also mit Eggs ist in dem Fall, es sind tatsächlich die Eier aus dem Kühlschrank, die Hühnereier gemeint, aber hauptsächlich die Eizellen. Und deswegen geht es sozusagen nicht um Mann und Frau oder so, sondern es ist ein explizit feministischer Roman, der sich mit der Welt aus weiblicher Sicht auseinandersetzt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich, ne, wenn da jetzt stehen würde Hamlet, wären die Verkaufszahlen sicherlich anders. Ne? Das ist auf jeden Fall so. Aber wir können ja nicht alle ständig Hamlet inszenieren und sollten es vielleicht auch nicht tun, weil ich meine, also meine These wäre trotzdem, wenn man es schafft, in Brüste und Eier zu gehen, übrigens, nur weil Sie das gerade gesagt haben, tatsächlich berichtet die Kasse hier in Hamburg, dass wenn die Leute anrufen, um Karten zu kaufen, dass sie sich nicht so gerne trauen, den Titel auszusprechen. Dass sie lieber sagen, ich hätte gerne eine Karte für die Premiere am Samstag für das Stück oder noch die Autorin nennen. Also ich bin mir sicher, dass es was mit dem Titel zu tun hat, auf jeden Fall. Für mich persönlich kann ich nur sagen, ich würde eher einen Theaterabend gehen, der heißt Brüste und Eier, als einen Theaterabend, der heißt Die Hermann-Schlacht. Weil wer ist Hermann und warum sollte mich seine Schlacht interessieren?
Der Regiekollege erst am Montag, der hat dann getwittert, man müsste überlegen, ob man zum Beispiel am Anfang nächster Spielzeit für 4 bis 8 Wochen einen komplett kostenlosen Spielplan anbietet und dadurch wieder Bindung schafft, vielleicht sogar neues Publikum generiert. Könnte das helfen? Ich habe dann gedacht, naja, was nicht ausverkauft ist bei ihrer Premiere, sind ja nicht die teuren Plätze, sondern die günstigeren. Also kann es ja daran nicht liegen.
Ich bin für jedes Experiment offen und würde es unbedingt probieren wollen. Genau unter Ersans Antwort befindet sich ja sozusagen eine andere Antwort von Martin Wöstmeier. Der ist hier sozusagen fürs Publikum zuständig am Thalia-Theater. Der sagt, das bringt also nichts, die Preise zu senken oder es umsonst zu machen. Pay what you want. Diese Modelle, die haben wir zum Beispiel auch in Zürich, wo ich als Hausregisseur arbeite. Und die sorgen jetzt nicht für radikal bessere Auslastung. Ich glaube, was für bessere Auslastung, es gibt so ein Theater Montag oder so zum Beispiel, ne, da wo die Karten traditionell billig sind, das, wenn sich das so als Tradition in einer Stadt wie jetzt zum Beispiel Zürich durchgesetzt hat, dann generiert das ein zusätzliches Publikum. Und ansonsten würde ich würde es super gerne probieren. Es würde mich interessieren, was passiert, wenn wir sagen würden, okay, jede Vorstellung ist umsonst für 4 bis 8 Wochen oder so. Und dann würde mich interessieren, wie viel voller es wird. Ich bin mir aber nicht sicher, dass das wirklich die Lösung wäre. Denn natürlich sind Theatertickets teuer, also insbesondere die, die jetzt eben bei Brüste und Eier und bei allen anderen Premieren auch schon längst weg sind. Aber zum Beispiel in der Schweiz haben wir manchmal sogar den gegenteiligen Effekt. Wenn etwas zu günstig wird, dann kaufen die Leute nicht mehr, weil sie denken, das ist nicht gut. Das kann auch ein Schweizer Phänomen sein übrigens. Das muss nicht unbedingt ein weltweites sein.
Es gibt noch eine andere Vermutung von Georg Kasch, dem Kritiker von Nachtkritik, der sagte, vielleicht gibt es einfach auch zu viele Premieren. Könnte es auch daran liegen, dass die Theater ja nach wie vor, also mein Eindruck ist das auch, aus der Pandemie jetzt nicht so viel gelernt haben, dass man jetzt weniger produziert, sondern dadurch, dass sich ja viel aufgestaut hat, doch eins nach dem anderen rausgehauen wird und dass einfach die Leute nicht hinterherkommen?
Ja, also mir geht das auf jeden Fall so. Ne? Das ist so paradox, weil es gibt diese Relevanzdebatte, die immer so subkutan mitschwingt. Und die Antwort der meisten Theater darauf ist, mehr zu produzieren, mehr Angebote zu schaffen. Mich überfordert das. Also mir ist das auch viel zu viel. Ich würde viel lieber länger proben, weniger Premieren pro Spielzeit haben und diese länger spielen. Ich halte das für einen nachhaltigeren, sensibleren und irgendwie künstlerischen Umgang mit den Dingen. Aber gleichzeitig ist es so, dass entweder haben die Theater das Publikum dazu erzogen oder das Publikum hat sich eben in den Zeiten, in denen wir leben, so entwickelt, dass es einen stetigen Hunger nach Neuem gibt und dass die Dinge, also bevor sie dann Kult werden, haben die es verdammt schwer, wenn sie nicht neu sind. Also man merkt, dass das zum Beispiel Wiederaufnahmen, also ein Stück, was in einer Spielzeit Premiere hat und in der nächsten dann wieder zu sehen ist, die tun sich so schwer mittlerweile. Es ist unglaublich. Das heißt, ich bin da selber zerrissen, weil ich würde sagen, genau wie Sie gerade gesagt haben, weniger produzieren und dafür sorgfältiger. Gleichzeitig ist es aber so, dass wenn man jetzt zum Beispiel nach den Verkaufszahlen geht, dass man eigentlich immer mehr produzieren müsste und kürzer spielen müsste, denn die Dinge haben eine sehr, 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 sehr geringe Halbwertszeit mittlerweile. Sehr zu unserem Unglück, finde ich.
Gibt es denn eigentlich eine fundierte Zuschauerforschung, aus der man dann ableiten kann, was man vielleicht besser oder anders machen könnte in Deutschland?
Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Und es gibt ja immer die Statistik des Bühnenvereins, in den, jetzt kommt ein hässliches Wort, Drukos, also drunter Kommentaren von diesem Tweet, den ich auf Twitter eben gesendet hatte. Da wird eben auch beschrieben, dass es eine solche ZuschauerInnenforschung in Deutschland eben nicht gibt, aber geben sollte. Und dass das dazu führt, dass wir alle so ein bisschen im Dunkeln tappen und so raten müssen. Ich persönlich als Regisseur jetzt denke an ein Publikum künstlerisch und nicht in Zahlen. Trotzdem haben die Zahlen natürlich unmittelbare Auswirkungen auf die Vorstellung und damit auch auf meine Arbeit. Aber ich glaube, dafür bin ich nun wirklich kein Experte, dass diese Publikumsforschung in Deutschland extrem rudimentär ist.
So, aber jetzt klären wir noch über das Stück auf, Brüste und Eier, nach dem Bestseller der japanischen Autorin Miko Kawakami, von der New York Times zu einem der bemerkenswertesten Bücher des Jahres gekürt, vom Time Magazine unter die 10 besten Bücher von 2020 gewählt. In dem Buch geht es um Fragen, welche Schönheitsideale das Leben bestimmen, aber auch um Mutterschaft. Und die Inszenierung wird ja Teil einer Trilogie, in dem Sie das Konstrukt der Familie im 21. Jahrhundert befragen. Herr Rüpping, was hat Sie genau an diesem Stoff interessiert?
Na, erstmal, ich halte es wirklich für einen grandiosen Roman, einer der großen Romane unserer Zeit. Es geht um eine sehr, sehr existenzielle, komplizierte, verstrickte Sinnsuche einer Erzählerinnenfigur, Natsuko heißt die, die sich einer im Theater viel zu selten, aber im Leben extrem virulenten, also zumindest in einer bestimmten Lebensphase vorkommenden Frage stellt, nämlich, will ich ein Kind? Möchte ich Mutter werden? Was bedeutet es in diese Welt, in der Seuchen wüten, die Wälder brennen, die Meeresspiegel steigen, ein russischer Angriffskrieg stattfindet, ein Kind in diese Welt zu setzen? Und möchte man das? Und wenn ja, warum? Also was spricht aus einem? Ist es sozusagen der eigene, der ureigene Wunsch als Frau, dass man das so will? Oder ist es der Druck der Natur, der sozusagen auf einen ausgeübt wird, weil sonst die Menschheit nicht überlebt? Ist es eine soziale Sache, dass sich eine Gesellschaft einfach mehr Kinder wünschen? Das ist für mich das zentrale Thema von Brüste und Eier. Und das, finde ich, ist wahnsinnig groß und eben eins, mit dem ich mich noch nie so richtig beschäftigt hatte im Theater. Also es ist ein explizit feministischer Roman, aber ich finde, die Frage ist allgemein menschlich. Die ist für mich als Mann Mitte 30 ohne Kinder genauso relevant, glaube ich, wie für die möglichen Zuschauerinnen oder die Leserinnen des Romans. Wir haben uns bei Einfach das Ende der Welt, dem ersten Teil unserer Familientrilogie, haben wir uns eben mit dem Thema beschäftigt, kann man der eigenen Herkunft entkommen? Also das heißt, man hat eine Familiengeschichte, eine Herkunft, kann man der irgendwie entfliehen, um man selbst zu werden? Und hier geht es eher die Frage, hier gibt es noch gar kein Kind. Also der Roman spielt, der ist 600 Seiten lang und hört erst auf, Spoiler, mit der Geburt dieses Kindes. Und in diesen 600 Seiten wird der Weg dahin beschrieben und die extrem komplizierten Verwicklungen, die man sowohl emotional als auch intellektuell, die Windung, die man entlanglaufen muss auf dem Weg zur Mutterschaft. Und deswegen finde ich, ist das sozusagen in dem Versuch, dem Begriff der Familie, dem Konstrukt der Familie zu Beginn des 21. Jahrhunderts nochmal nachzuspüren, ist das, finde ich, ein extrem entscheidender Baustein. Die Frage der Mutterschaft und was es überhaupt bedeutet, eine Familie zu gründen im Sinne davon, Kinder oder ein Kind zu bekommen.
Jetzt könnten sich die Hörerinnen und Hörer, die ja vielleicht noch ein bisschen Angst vor der Pandemie haben oder so, sagen, okay, ich kaufe mir das Buch und setze mich jetzt schön zu Hause hin und lese das. Sie haben jetzt die Chance, Christopher Rüpping, noch einmal Werbung zu machen. Warum sollen die Leute heute Abend ins Thalia-Theater kommen, um ihre Inszenierung zu sehen?
Also erstmal, ich finde, es ist nicht entweder oder. Es lohnt sich auch, den Roman zu lesen und trotzdem ins Theaterstück zu gehen. Ich betrachte Theaterinszenierungen von Romanen oder Filmen oder so immer als komplementäre Kunstwerke. Nicht alles, was im Roman drin steht, findet bei uns auf der Bühne statt. Aber auch nicht alles, was bei uns auf der Bühne stattfindet, findet so im Roman statt. Sondern man hat hier die Möglichkeit, ein tolles Ensemble, das unter anderem die Rückkehr von Hans Löw auf die Bühne des Thalia-Theaters feiert, das nur so nebenbei, in diesem Ensemble dabei zuzugucken, wie sie sich sehr lustvoll, humorvoll, kompliziert, verstrickt in dieses Thema hineinwerfen, was übrigens viel, 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 viel weniger trocken ist, als sich das jetzt so anhört, wenn ich so konzeptuell dahin rede. Also ich glaube, es ist wirklich ein saftiger und gleichzeitig immer wieder leiser, komplizierter, verstrickter, oft auch großer, alberner Theaterabend geworden, den wir heute Abend dem Publikum zeigen. Also ich würde sagen, auf dem Weg nach Stoffen zu suchen, die über diese Welt, in der wir leben, erzählen und gleichzeitig aber nicht nur dem Mediendiskurs hinterherrennen, also jetzt nicht nur mit der Pandemie beschäftigt sind, ist dieser Abend für mich ein total wichtiger. Und ich glaube, dass er Fragen stellt, die existenziell sind für unsere Gesellschaft, aber auch für uns als Einzelmenschen. Und das auf eine sehr, sehr, sehr spielerische und auf eine sehr schöne Art.
Also ich habe jetzt schon mal große Lust, das zu sehen, wenn Sie die Inszenierung von Christopher Rüpping in Hamburg am Thalia-Theater Brüste und Eier nach dem Roman von Miko Kawakami sehen wollen, dann fahren Sie entweder heute noch zur Premiere oder haben Sie die Chance, morgen hinzugehen. Nächste Vorstellung gibt es dann wieder am kommenden Freitag und Samstag. Vielen Dank, Christopher Rüpping, und toi, toi, toi.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, und wie es war heute bei der Premiere in Hamburg, das können Sie dann ab 23.05 Uhr in unserem Kulturmagazin Fazit hören. Beim Heidelberger Stückemarkt, da gibt es einmal im Jahr nicht nur frische Dramatik zu entdecken, sondern man erfährt auch immer Neues über die Theaterszene eines bestimmten Gastlandes. In diesem Jahr ist das Spanien. Der Autor und Dramaturg José Manuel Mora hat einige junge Dramatikerinnen mit ihren Texten eingeladen und Marie-Dominique Wetzel hat ihn getroffen und stellt die Auswahl vor.
Über die Leinwand auf der Theaterbühne flackern Bilder einer schier endlosen grünen Wiese. In Wirklichkeit ist es ein Kunstrasen, den ein Kameramann auf der Bühne live abfilmt. Plötzlich schwenkt seine Kamera vom Plastikrasen auf das Foto eines Golfplatzes. Darauf spielt ein Pärchen ganz unbekümmert, obwohl direkt hinter ihm ein hoher Stacheldrahtzaun aufragt. Und auf dem Zaun erkennt man einige afrikanische Männer, die gerade versuchen, hinüber zu flüchten. Dieses schockierende Foto aus der spanischen Enklave Melilla in Marokko ging vor ein paar Jahren um die Welt.
Alex Serrano,
der spanische Theaterkünstler Alex Serrano hat dieses Bild zum Ausgangspunkt seiner Performance mit dem Titel Birdie gemacht. Es geht um Fluchtbewegungen, nicht nur von Afrika nach Europa, sondern auch aus anderen Regionen der Welt. Er kollagiert Fotos mit Zeichnungen und kleinen Spielszenen, die er aus Plastikfiguren aufbaut. Und dazwischen montiert er immer wieder Bilder von Vögeln, die uns an Zugvögel denken lassen, aber auch an Hitchcock. Serrano findet für die Themen Flucht und Vertreibung sehr starke Bilder, die er aber mit ganz einfachen Mitteln und einer Handkamera live auf der Bühne produziert.
José Manuel Mora hat Birdie als eine der spanischen Produktionen ausgewählt, die als Gastspiele beim Heidelberger Stückemarkt gezeigt werden. Die Agrupación Señor Serrano aus Barcelona ist ein Beispiel dafür, wie freie Theatergruppen in Spanien mit brisanten zeitgenössischen Themen umgehen. Migration und Flüchtlinge seien in Spanien, gerade wegen der Nähe zu Afrika, ein sehr häufiges Thema auf den Bühnen. Aber genauso auch der drohende Klimakollaps, sagt José Manuel Mora.
Es gibt eine Tendenz, aktuelle politische Themen mit den ästhetischen Mitteln des Dokumentartheaters aufzugreifen. Das ist sehr spannend und gesellschaftlich relevante Arbeit und wichtig, um auch ein junges Publikum fürs Theater zu interessieren. Vor allem die Off-Theater sind da sehr innovativ, da tut sich wirklich viel. Das ist eine sehr lebendige Szene.
Doch auch an den nationalen und kommunalen Bühnen hätte sich in den letzten 10 Jahren viel bewegt. Sie würden inzwischen viel mehr auf ihr Publikum zugehen, nach Themen suchen, die gerade virulent sind, erklärt José Manuel Mora. Aber natürlich geht es auch nicht ohne Klassiker. José Manuel Mora hat nach Heidelberg eine Otello-Inszenierung aus dem galizischen Ribadavia mitgebracht. Regie führt Marta Passos und sie lässt das Drama konsequent aus der Perspektive von Desdemona erzählen.
Aún desde mi alcoba pude escuchar a mi padre hablando con los otros hombres. El perro viejo ladrando a los chuchos de la calle. No he muerto.
Weibliche Selbstermächtigung steht auch in den Theatertexten der spanischen Autorinnen Maria Velasco und Rocío Bello im Vordergrund, die zum Heidelberger Stückemarkt eingeladen wurden. Zweites großes Thema der Texte: Endzeitszenarien. Düstere Themen, die uns da aus Spanien präsentiert werden. Mal sind es Ratten, mal Massenselbstmorde, die sich zur Pandemie auswachsen. Was die Corona-Pandemie mit uns macht, behandelt José Manuel Mora in seinem eigenen Stück, das er nach Heidelberg mitbringt: Fragen ans Universum.
We were confronted to ourselves.
Wir waren ja in bisher nie gekannter Weise mit uns selbst konfrontiert. Wir konnten ja nicht raus während des Lockdowns. So mussten wir als Schreibende in uns selbst schauen. Zuerst dachte ich, dass es deswegen ein Monolog wird, aber dann habe ich in Gesprächen gemerkt, dass es vielen kreativen Menschen ähnlich ging und ich habe alle aus unserem künstlerischen Team eingeladen, mitzuschreiben. Letztendlich geht es darum, unsere Lebensweise zu hinterfragen. Es ist ein Stück, das auf Fragen basiert, ohne Antworten.
It's a play based on questions without answers.
Die Corona-Pandemie hat auch in Spanien die Theaterschaffenden hart getroffen, zumal die freie Szene. Aber die Krise habe dazu geführt, dass über den Stellenwert von Kultur und ihre gesellschaftliche Bedeutung diskutiert wurde, sagt José Manuel Mora, und das sei an sich ja schon etwas sehr Positives.
Marie-Dominique Wetzel über die spanische Theaterszene beim Heidelberger Stückemarkt. Gestern ging das Festival los, das kommende Wochenende dann steht ganz im Zeichen des Gastlandes Spanien.
Die geniale Stelle.
Ja, und zum Schluss von Rang 1, da verriet ihn der großartige Schauspieler und Autor Joachim Meyerhoff seine geniale Stelle. Die hat er gefunden bei Thomas Bernhard.
Also es gibt eine geniale Stelle in dem Thomas Bernhard Stück Der Ignorant und der Wahnsinnige. Also es ist voller genialer Stellen, aber eine Stelle, die mochte ich mal besonders gerne. Und da sagt der Wahnsinnige folgenden Satz. Die Frage ist tagtäglich, wie komme ich mit einem Trick, einem tagtäglichen neuen Trick durch den Tag? Und das mochte ich immer sehr gerne, weil darum geht's.
Genau, ich wünsche Ihnen ausreichend Tricks, um durch diesen Samstag zu kommen. Einer könnte ja sein, jetzt einfach weiter am Radio bleiben.